Wie wir fühlen.
Wie wir fühlen. Ein Podcast der Funky Jugendredaktion.
Hallo, ich bin Nele und du hast den Podcast Wie wir fühlen. Hier übernimmt die Gen Z das Wort und spricht mit spannenden Gästen über das, was ihr Leben auf den Kopf stellt. In meinen Folgen dreht sich alles um das Thema Identität. Dafür spreche ich mit jungen Menschen über das, was sie zu den Menschen macht, die sie heute sind. Heute spreche ich mit Shisha Rainbow. Sie ist praktizierende Hexe und teilt ihr Wissen auf Social Media, hat 2 Bestseller geschrieben und betreibt außerdem eine Hexenschule. Sie klärt in ihren Videos über Zaubersprüche auf und setzt sich mit spirituellen Trends auseinander. Shisha steht aber vor allem auch für Transparenz und Offenheit, wenn es um das Hexen geht. Was es für sie bedeutet, eine Hexe zu sein und wie sich ihr Lebensalltag als solche gestaltet, hat sie mir in unserem gemeinsamen Gespräch verraten. Liebe Shisha, schön, dass du heute bei uns zu Gast bist. Meine erste Frage ist, wie immer, wie fühlst du dich heute?
Ja, also ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein und deine ganzen Fragen zu beantworten und bin gespannt, wo die Reise hingeht, wenn ich ehrlich bin.
Ja, ich auch. Um ein bisschen auch was außerhalb unseres Themas heute über dich zu erfahren, möchte ich auch gerne eine unpopular Opinion von dir wissen. Hast du da was?
Da hatte ich mich gewundert, was du damit meintest, mit unpopular Opinion.
Es darf alles sein.
Ich finde, Pizza Hawaii ist die beste Pizza. Das ist, glaube ich, eine wirklich sehr unpopular Opinion.
Ja, Ananas auf Pizza ist ja für manche wirklich
Der Todfall.
Ja, Streitpunkt. Ja, aber dann starten wir mal in unser heutiges Thema, nämlich du bist eine Hexe. Bevor wir dann tiefer in deine persönliche Geschichte noch einsteigen, wollte ich erstmal wissen, ob du für uns und unsere ZuhörerInnen das erstmal definieren kannst, was du unter dem Hexedasein verstehst.
Also ich persönlich und ich glaube auch so ziemlich die allgemeine Definition ist tatsächlich unter dem Begriff Hexe, dass man eine magisch praktizierende Person versteht, also jemand, der aktiv mit den Energien wirkt, um Magie und Zauber zu erzeugen und wirken zu lassen im eigenen Leben, um Dinge anzuziehen, Situationen zu kreieren, Möglichkeiten zu erschaffen. Das heißt, wir glauben also daran, dass es mehr gibt, als die Wissenschaft aktuell beweisen kann, so zwischen Himmel und Hölle, wenn man jetzt auch daran glauben möchte. Und das ist so ein bisschen die feinstoffliche Ebene, als auch, dass wir glauben, dass in dieser Astralwelt, Zwischenwelt, wie auch immer man diese Welt jetzt bezeichnen möchte, die wir jetzt nicht stofflich wahrnehmen können, sondern nur feinstofflich, wenn wir wollen, dass dort auch Wesenheiten, Gottheiten, Entitäten existieren, die wir so mit dem bloßen Auge jetzt nicht sehen.
Gibt es denn da auch irgendwelche Definitionen? Also man ist jetzt, das ist eigentlich schon die allgemeine, aber gibt es auch Definitionen, die sehr abweichen vielleicht auch von deiner Vorstellung, wo du dich nicht mit identifizieren kannst?
Ich würde damit sagen, ja, also dann eher das Klischee der Gesellschaft, so die böse Hexe, die, also das Christentum hat das Ganze ja extrem dämonisiert, also wortwörtlich, die haben gesagt, Hexen arbeiten mit Dämonen und haben Pakt mit dem Teufel und verkaufen ihre Seele und machen eigentlich nur Schlechtes. Also aus dem christlichen Standpunkt heraus, auch in der Bibel, ist es ja so, dass Hexerei das schlechte magische Wirken ist, während Jesu ja auch, wenn wir ehrlich sind, magisch gewirkt hat. So, aber halt die weiße Magie, würden wir Hexen jetzt das nennen. Und so wurde das sozusagen getrennt. Also der christliche Ansatz, der auch mit der Hexenverfolgung damals gepusht wurde, ist natürlich jetzt nicht der, den ich praktiziere. Oder es ist auch nicht das, wie es eigentlich ist, was Hexerei ausmacht. Also Hexerei ist nicht nur Flüche wirken und anderen Schaden. Das gibt es auch in der Hexerei. Es ist aber ein eigenes Segment unter einem großen Spektrum.
Dann mal zu dir. Du hast auf deiner Webseite geschrieben, dass du aus einer mystisch-spirituellen Familie kommst. Und das bereits in der 6. Generation. Kannst du mir beschreiben, wie du aufgewachsen bist?
Also ich habe australische Wurzeln. Jetzt muss man dazu sagen, dass in Australien dieses offene spirituelle Mindset schon ein bisschen mehr in der Kultur verankert ist, dass so jeder so ein bisschen drumherum philosophiert. Was glaube ich, wie glaube ich, wohin geht die Reise, wo enden wir, was will ich aus meinem Leben machen? Das ist so ein bisschen mehr natürlich als beim Deutschen, würde ich jetzt sagen. Der Deutsche ist ein bisschen steifer, wobei man sagen muss, anhand meiner Kanäle sieht man auch, dass das Interesse tatsächlich recht groß ist, was ich nicht gedacht hätte im deutschsprachigen Raum. Also die Sehnsucht zur Natur ist da und auch vielleicht das Streben nach mehr und auch dieses Glauben wollen, dass es da noch mehr gibt, wenn wir nicht mehr sind oder unsere Liebsten nicht mehr sind. Und das vielleicht in einem nicht so dogmatischen Kontext, wie jetzt vielleicht die typischen Religionen das bieten, weil Hexerei ist eine Naturglaube und dementsprechend verbindet man sich wieder zu seinem Ursprung zurück und es ist sehr selbstbestimmt und kann man auch sehr eigen variieren, diesen Pfad, sage ich mal. Und das ist natürlich sehr attraktiv für eine Gesellschaft, die mittlerweile sehr individuell geworden ist.
Wann war denn für dich so das erste Mal, okay, du bist damit aufgewachsen und dass du auch gesagt hast, ja, doch, ich sage selber, ich bin eine Hexe, es ist jetzt nicht nur ein Interesse, sondern nee, das bin ich als Person, das macht mich aus.
Ja, also das ist natürlich so ein Werdegang. Wir haben ja alle unsere Identitätskrisen und Findungen in der Pubertät, sage ich mal ganz klassisch. Und ich bin ja damit schon von kleinst auf in Berührung gekommen, mit allen möglichen Pfaden, weil bei uns gingen die, ich sag mal, spirituellen und esoterischen Menschen ein und aus. Meine Mutter hatte natürlich entsprechende Freunde, hat mich auf Messen mitgenommen, Veranstaltungen. Ne? Und irgendwann mit 12 gab sie mir, ich glaube, das ist mein erstes Buch, aus Australien brachte sie mir das mit. Das war so ein Spellbook, also so ein Zauberbuch mit so wirklich Zaubern drin. Und dann fing das in der Pubertät so an, dass man so erste Dinge ausprobiert hat. Frustriert natürlich wegen irgendeinem Typen, in dem man verknallt war. Natürlich das Schlechteste, was man hätte machen können. Die niedrigsten Beweggründe. Dann flog mir das natürlich auch alles um die Ohren, was ich natürlich zu dem Zeitpunkt überhaupt gar nicht verstanden habe, weil die geistige Kapazität, Dinge zu begreifen in dieser Komplexität, war jetzt noch nicht so ausgeprägt wie jetzt, würde ich behaupten, hoffe ich zumindest, dass ich das jetzt besser kann. Und dann gab es erstmal eine rebellische Phase, wo ich mit dem ganzen Scheiß nichts zu tun haben wollte, weil ich war die einzige Normale in der Familie natürlich, ich war die einzige vernünftige, ja, also alle anderen sind verrückt, nur ich nicht, deswegen durfte auch niemand zu mir nach Hause und keiner meine Familie kennenlernen, genau, und dann später, so mit 16, 17, habe ich wieder so zurückgefunden, habe viele Dinge nochmal probiert, manifestieren, Zauberwirken und habe dann irgendwie festgestellt, umso mehr ich mit mir selbst im Reinen bin, desto besser funktioniert es, desto mehr ich selbst im Chaos bin, das sind wir alle in der Pubertät, desto chaotischer wird es. Ja, und jetzt bin ich nun mal über 30 schon, gehört zum alten Eisen. Und ich bin austherapiert, habe energetisch alles aufgearbeitet, bin sehr in meinem Fokus und meiner Kraft, fühle mich sehr angekommen im Leben, trotz schwieriger Diagnosen, die ich hatte, die ich auch, ich sag mal, biologisch, psychologisch und auch seelisch durchgearbeitet habe. Und jetzt ist es wirklich so, also wenn ich was denke, dann passiert das im Grunde schon fast. Also ich muss schon gar nicht mehr Rituale machen oder Zauber wirken, womit es ja angefangen hat, sondern es ist einfach nur, ich stelle meinen Kopf drauf ein, mache einmal Snap, konzentriere mich drauf und dann, und das ist wirklich verrückt. Also die Leute in meiner Umgebung, die jetzt auch nicht alle, also ich habe viele Atheisten und Agnostiker, die sind da jetzt nicht so involviert, die finden es auch, also die machen schon Witze drüber, dass man mich immer mitnimmt, wenn man irgendwas haben will, aber wenn man in der Schlange als Erster rankommen will oder vorne beim Konzert oder hier und da und dieses und jenes, auf dem Parkplatz nehme ich dich mit, dann kriegen wir einen. Und also immer so, wo man merkt, ja, irgendwie gibt es um dich so ein Gravitationsfeld, was alles so ein bisschen einfacher macht und die Dinge herbeizieht, die man vielleicht gerade in dem Moment braucht. Ja. I'm just a lucky girl.
Es gibt ja auch diese ganzen Trends so inzwischen. Ich glaube, es ist ja jetzt alles ein bisschen, ne, also durch so TikTok auf jeden Fall. Das ist ja eine Plattform, wo ich glaube, viele Menschen sich das erste Mal ein bisschen mehr mit Spiritualität auseinandersetzen. Super interessant, wenn du das auch so beschreibst, dass deine Gedanken, also da braucht man ja auch nicht dran glauben. Das ist ja relativ häufig so, dass man, wenn man sich etwas in den Kopf setzt und das erreichen möchte, natürlich eine größere Wahrscheinlichkeit ist, hat es zu erreichen, weil man nur mal mit einem positiven Mindset daran geht. Das kann man ja dann auch alles. Aber das ist natürlich.
Soll ich da mal kurz einhaken?
Ja, gerne.
Also, und ich will mal kurz hier einmal ganz frech Werbung machen. Also wer sich jetzt durch die Themen in der Tiefe interessiert, mein Buch Fuck the Universe geht genau darum, das, was ich jetzt so ein bisschen erkläre. Und mein anderes Witch Powers war auch ganz gut. Naja, auf jeden Fall ist immer die Frage, wo fängt Placebo an und wo hört es auf und wo beginnt Magie oder energetisches Arbeiten? Oder ist ja jetzt egal, ob wir es Zauber nennen oder Gebet oder Mantra. Es sind ja alles so, ich richte meinen Geist auf etwas aus und dann passiert das so. Jetzt gibt es natürlich die Dinge ganz klar aus der Psychologie, wissenschaftlich erwiesen. Manifestieren gibt es ja nicht nur, ich sag mal, in diesem spirituellen Bereich, so, wo es magisch angehaucht ist, sondern es gibt es ja auch aus der Psychologie, wo man sagt, wenn ich mein Mindset positiv ausrichte, fällt mir das Positive mehr auf und dann habe ich das Gefühl, mir passiert mehr Positives und dann bin ich positiver. Also es ist ein positiver Teufelskreis, den man sich selbst erarbeitet. Das ist natürlich für Leute mit psychischen Erkrankungen schwer, da spreche ich aus eigener Erfahrung. Deswegen war es mir auch in meinem zweiten Buch so wichtig, auf diese Menschen nochmal explizit einzugehen und denen nochmal Hilfestellung zu geben, weil sie normal manifestieren, nicht mit dieser Law of Attraction, mit Gesetz der Anziehung, sei positiv und dann kommt das Positive nicht so gut funktioniert, wenn du nur depressiv bist und chronische Depressionen hast oder Borderline-Störung oder ADHS mit dem Fokus wird es schwierig. Ne? Also all diese Dinge, die da so ein bisschen reinschießen. Die Menschen brauchen es halt ein bisschen anders. Und dann ist ja dieser Punkt, klar, wenn ich mich auf Dinge konzentriere, wenn ich jetzt sage, ich möchte eine Beförderung, dann arbeite ich vielleicht härter. Ja, und dann fällt das meinem Chef auf und dann kriege ich die Beförderung und dann sagen Leute, ja, dann war das ja kein Zauber, wenn du den Zauber gewirkt hast, sondern du hast ja was dafür getan. Klar, wir müssen was dafür tun, um die Dinge zu erzeugen. Aber wo fängt Magie an? Und zwar bei den Zufällen, die für mich keine Zufälle sind. Also wenn ich jetzt sage, oh, ich möchte unbedingt Creative Director sein, in meiner Firma habe ich gar keine Chance, ich mache einen Zauber, ne, für ich will Creative Director werden. Dann gehe ich, frag mich ein Kumpel, ey, möchtest du zu dieser Party da am 22. mitkommen? Und ich so, nee. Aber mein Bauchgefühl sagt mir, ey, du bist zwar keine Partymaus, aber irgendwas in dir sagt, geh mal hin. Du gehst mit deinem Kumpel dahin, auf einmal stellt er dir einen Kollegen vor und dessen Schwester arbeitet in der Abteilung, die jetzt gerade einen Creative Director suchen. Da kann mir ja keiner erzählen, dass ich dafür gesorgt habe, weil rein theoretisch habe ich auf diese Dinge ja gar keinen Einfluss. Aber das sind diese Zufälle, die passieren, wenn ich magisch arbeite, wo ich sage, naja, ich bin schon der Meinung, dass wenn ich etwas erzeuge, etwas ankommt. Also ich mache eine Aktion energetisch und dann kommt eine Reaktion. Natürlich ist eine Aktion auch den Schritt von den anderen zu tun, dann laufe ich. Das ist auch eine Reaktion, dass ich mich mit der Welt fortbewege. Natürlich gibt es diese physischen Dinge, diese ganz weltlichen Dinge, aber es gibt meines Erachtens halt auch eben diese Dinge, wo die Wissenschaft ein bisschen in Bredouille bekommt, mir zu erklären, warum das bei mir so eine steigende Häufigkeit ist, seitdem ich das hinbekommen habe, mich, mein System, meine Emotionen und mein Sein so einzurasten, dass ich angekommen bin in mir selbst. Weil ich muss auch sagen, dadurch, dass ich ja viel mit psychischen Problemen zu kämpfen hatte, war es damals halt auch einfach so, da hat das alles auch nicht so gut funktioniert, weil ich ja so viel Energie einfach aufwenden musste, überhaupt normal zu funktionieren. Und seitdem ich das im Griff habe, läuft's wie am Schnürchen. Ja.
Das ist schön. Was ist denn für dich dieser Hauptunterschied zwischen einem esoterischen und einem spirituellen Denken oder Praktizieren? Was ist da der Hauptunterschied? Weil es wird ja oft in eine Schublade getan.
Ja, also das Ding ist, glaube ich, eher, dass der Begriff Esoterik mittlerweile sehr krass vorbelastet ist. Weil ich denke, also Spiritualität ist ja einfach der Glaube an mehr. Es ist einfach nur ein Glaube. Eigentlich könnte mir auch jede andere monotheistische Religion als Spiritualität definieren von der Grundbedeutung her. So, Esoterik bedeutete damals die Lehre des Geheimen im Sinne von, man konnte nur da rein gelehrt werden, wenn sich dich jemand angenommen hat und du sozusagen die Geheimnisse erfahren hast. Es war also ein geschlossenes System, was so ein bisschen elitär ist. Ich hab's nicht so mit Elitarismus. Ich halte mich jetzt nicht für was Besseres oder super außergewöhnlich, sondern ich lebe halt immer mein Leben, wie ich es am schönsten finde und mache das Beste draus. Und eigentlich möchte das ja für sich jeder so haben, hoffe ich zumindest. Und dementsprechend verbinde ich das alles mehr mit Spiritualität, weil Hexerei so individuell ist, dass ich sagen kann, hey, ich glaube an Energien, ich glaube vielleicht sogar an Wesen, ich glaube, dass Dinge nicht unbedingt alle Zufall sind, ich glaube an Schicksalsbegegnungen, ich glaube daran, dass ich Dinge auch beeinflussen kann, mehr als es mir die Wissenschaft zugesteht. Und dementsprechend ist das für mich diese spirituelle Art, Hexerei auszuleben. Und da, aber wie das jeder tut, ist ja auch wieder total unterschiedlich. Und Esoterik ist ja nun leider so. Und deswegen kann ich mich mit dem Begriff überhaupt nicht assoziieren. Er ist ja alt. Ja, das ist nicht meine Generation. Und er wird natürlich extrem mit assoziiert mit Rechtsradikalismus, mit Verschwörungstheorien, Impfgegner, all diese Dinge, die so negativ sind. Aber das ist so ein bisschen anstrengend auch für mich, weil ich werde in Interviews oft eingeladen, dann kriege ich so Sachen von Latz geworfen und ich denke, ich habe damit gar nichts zu tun. Offensichtlich nicht, wenn man sich mal kurz 5 Minuten meine Inhalte anguckt, da ist ja wirklich nichts dabei, wo man sagt, oh, das ist jetzt aber schwerst problematisch oder das sind aber heikle Themen, sondern ich rede einfach nur über Hexerei und Energien. So, ob man jetzt dran glaubt oder nicht, ist jetzt mal dahingestellt, aber ich habe jetzt kein problematisches Gedankengut, was ich verbreite oder so in irgendeiner Form. Und deswegen ist das so ein bisschen schade, weil für mich kommt es immer so, mir so vor, man wirft ja auch nicht allen Moslems vor, dass sie Terroristen sind. So, auch wenn es die gibt.
Machen leider Leute.
Ja, aber das ist halt genau das Gleiche, dass alle Esoteriker irgendwie ein bisschen komisch sind. So. Aber es ist ja eigentlich, die Verrückten sind immer nur sehr laut, egal in welcher Gruppierung. Darauf können wir uns einigen, ja. Genau.
Du sagst, jede Person kann Hexer werden. Wie kommt man denn in seine Kraft, wenn man das so praktizieren möchte? Denkst du, es ist eine bewusste Entscheidung?
Ja, definitiv. Also Ja, jetzt zerstreue ich hier wieder auch die Szene. Ich bin ja eine derjenigen, die sagt, jeder kann das lernen, weil wir sind ja alle mit der Natur verbunden. Wir alle tragen Energien in uns und die Energien um uns herum sind ja auch immer da. Das heißt, jeder kann ja erlernen, die Energie in sich zu steuern und die Energien um sich dann halt damit zu beeinflussen. Ganz einfache Kiste. Jetzt gibt es aber in der Szene Leute, die sagen, nein, man muss mit einer besonderen Fähigkeit geboren sein, um Hexe. Dieser Elitarismus. Das sind aber meines Erachtens mal die Menschen, die das halt nur haben, um besonders sein zu wollen. Um zu sagen, guck mal, ich bin toller, weil ich bin eine Hexe, weil ich kann das und du kannst das nicht und ich bin was ganz, ganz Besonderes. Dann denke ich mir, ja, dann hast du schon den Grundsatz der Spiritualität nicht verstanden und zwar ein bisschen die Auflösung des eigenen Egos und des Ego-Gepudels, dass du was ganz Tolles bist, weil der Glaube ist ja für dich, das ist doch eigentlich komplett irrelevant, wie andere im Kontext dazu stehen. Das machst du doch nicht, um anderen was zu beweisen oder irgendwie zu zeigen, dass du, also ne, das ist halt wieder dieses, wo es anstrengend wird. Deswegen, ja, ich bin der Meinung, jeder kann das machen, weil es einfach nur eine Art ist, Glauben und Energien zu beeinflussen, zu leben und seinen Weg selbst zu bestimmen. Also es ist eine sehr, sehr selbstermächtigende Art des Glaubens, die sagt, hey, setz dich hin, konzentriere dich auf dich, bring deine Energien in Einklang, krieg deine Emotionen hin, richte deine Energien aus und schau mal, was passiert. So, das heißt nicht, dass nie was Blödes passiert, würde ich an der Stelle auch mal sagen. Es ist nicht so, mir passiert nie was Blödes, sondern ich gehe mittlerweile einfach nur verdammt gut damit um und das habe ich mir erarbeitet und das hat, glaube ich, auch gute 10 Jahre plus gebraucht. Also ist jetzt nicht so, dass ich einmal geschnippt habe, mein Leben ist perfekt. Ne? Also realistisch möchte ich an dieser Stelle hier auch noch bleiben. Ja, es ist kein Wunderheilmittel für irgendwelche komplexen Probleme. Komplexe Probleme brauchen auch magisch komplexe Lösungen.
Ja, das ist sehr schön gesagt. Ja, du hast ja auch vorhin schon ein bisschen angesprochen, wir leben ja in einer sehr rationalen Welt. Es wird alles auf die Empirie zurückgeführt. Wir müssen das alles empirisch begründen. Das können wir bei Spiritualität, Hexerei halt noch nicht in dem Maße.
Placebo
ja. Ist so das, genau, darauf wollte ich auch noch hinaus. Genau, es gibt halt Studien, aber das ist dann immer alles zu, also genau, es wird dann auf diesem Placebo-Effekt und aber der menschliche Geist ist ja jetzt nicht einfach so runterzubrechen, vielleicht in einer wissenschaftlichen Studie einmal.
Die Seele, oh, ist sie da, ist sie nicht da,
genau.
Wir wissen es nicht.
Da sind ja ganz viele Fragen, die damit einhergehen. Was ist für dich so das, was du am nervigsten findest, was du dir anhören musst, wenn du jetzt genau in solche Interviews eingeladen wirst? Ist es dann dieses mit der Rechtsradikalität und Esoterik, dass das
ist schon
nervt?
Ja, das machen die nicht so aggressiv bei mir, weil man schon an meiner Optik sieht, dass ich da nicht so ganz, also jetzt blöd gesagt, aber ich entspreche nicht dem Klischee, was man sich jetzt dabei vorstellt und auch die Art und Weise, wie ich rede und was ich überhaupt erzähle. Also es gibt ja eigentlich ehrlicherweise nicht einen Satz, den man mir da ankreien kann. Also da musst du schon wirklich Mühe machen, dass da irgendwie zurecht zu wuseln. Ansonsten ist immer der Vorwurf, natürlich mache das alles nur für Geld und ich glaube daran wahrscheinlich gar nicht und mache das nur, weil ich geldgeil bin. Wo ich mir denke, ich hätte halt eigentlich, also ich habe ja gut einen Beruf vorher gehabt. Ich habe als Maskenbildnerin an Hollywood-Sets gearbeitet, so mit Keanu Reeves und sowas. Also ich würde jetzt nicht behaupten, ich mache das für Geld. Also ich hatte schon eine gute laufende Karriere, die ich tatsächlich dafür aufgegeben habe, weil mir das einfach so viel Spaß gemacht hat mit der Aufklärung. Und mir ist viel bedeutet. Und tatsächlich bin ich auch sehr rigoros bei den Leuten, die zu mir kommen, ob ich die annehme oder nicht. Weil wenn ich das Gefühl habe, jemand kommt aus purer Verzweiflung und hat tiefe psychische Probleme, dann empfehle ich den tatsächlich erstmal einen Therapeuten und nicht mich. So, also da bin ich ganz eiskalt, weil Geld ist mir nicht so wichtig wie meine Moral. Was vorher nicht, wird es auch nie sein. Und meine Moral war immer sehr fest in meinem Kompass. Und das ist mir wichtig, weil ich glaube an Energien, ich glaube an eine Seele und ich möchte nicht belastet sterben und mir denken, was habe ich alles getan, nur um ein paar Cent mehr zu verdienen, habe ich kein Interesse dran.
Genau, die Kirche hatten wir jetzt auch schon besprochen, die hat natürlich, also vor allem in Deutschland, hohen Stellenwert noch. Wünschst du dir das auch, dass die Spiritualität vielleicht auch mal genauso wenigstens so angenommen wird, wie der kirchliche Glauben, auch wenn natürlich da auch viel kritisiert wird, aber es ist ja auch, wir haben christliche Feiertage, es ist ja alles noch sehr ausgerichtet.
Also das mit der Kirchensteuer, dass die Leute da eingetragen sind, das finde ich blöd, also ich bin nicht getauft, deswegen hat es mich nie betroffen, aber ich finde es schon heftig, dass manche sagen, oh, ich bin ja immer noch eingetragen, ich zahle immer noch dafür. Und dass die Kirche einfach so verdammt viel Geld bekommt, selbst wenn man aus der Kirche austritt, wird der von dem Staat trotzdem voll viel an die Kirche abgetreten. Das finde ich irgendwie problematisch, weil das einfach sehr viel Macht ist, die man einem bestimmten Glaubenssystem gibt, was sehr viel Missbrauch schon damit getan hat, also bewiesenerweise, wo man sagen sollte, vielleicht sollten wir das nicht mehr so handhaben. Ich möchte gar nicht, dass Spiritualität so groß, also systematisch so groß wird, weil dann werden wir in genau die gleiche Problematik kommen. Weil sobald zu viele Menschen in eine Richtung gehen, werden sie immer extrem. Da gibt es immer extreme und extreme Richtungen, extreme Begegnungen. Und das mag ich nicht. Und da finde ich Hexerei zum Beispiel interessant, weil es gibt auch diese Rule of Thumb, dass man sagt, in einem Coven, also in einer Hexenvereinigung, dürfen nicht mehr als 13 Leute sein. Die 13 ist ja bei uns eine gute Zahl, im Gegensatz zum Normie, sage ich mal, der die als negativ behaftet empfindet. Das liegt daran auch, dass man nicht zu große Dynamiken entwickeln soll, weil 13 Leute können jetzt nicht die ganze Stadt in Brand setzen. So, 13 sind nur 13, ja, aber wenn du dann irgendwie 300, 3000 hast, ist es schon was anderes. Und dementsprechend gibt es diese Coven, dass man sagt, bis dahin ist eigentlich die optimale Zahl und darüber hinaus sollte man aufbrechen und in einen neuen Coven gehen.
Als kleinen Zwischenstopp haben wir nämlich eine neue Rubrik, fühle ich oder fühle ich nicht. Und ich würde dir jetzt drei Szenarien nennen und du kannst dann immer mal sagen, fühle ich nicht und gerne auch begründen. Genau, die erste Aussage ist, oft von FreundInnen gefragt werden, ob du ihm mal die Tarotkarten, Aura-Reading, whatever da ist, ob du das machen kannst für die.
Fühle ich, vor allen Dingen von Leuten, die eigentlich gar nicht dran glauben, aber nur auf Nummer sicher gehen wollen.
Also glauben sie ja doch immer ein bisschen dran.
Naja, lieber haben als nicht haben.
Ja,
ne?
Das ist immer so die Devise. Ja, aber hast du das Gefühl, dass die dann auch durch dich dann angefangen haben, da mehr dran zu glauben, weil sie ja dann wirklich die Beweisbarkeit gesehen
ja,
haben?
Ja, das schon. Also es dauert ein paar Jahre, weil wegen einer Sache, ne, das ist ja Zufall, zweite, drei, immer noch Zufall, aber so nach ein, zwei Jahren ist okay, vielleicht hast du doch irgendwas an dir, was bestimmte Dinge erzeugt. Aber ich bin trotzdem skeptisch und das ist auch vollkommen legitim.
Zweite ist, es gibt so etwas wie maskuline und feminine Energie.
Ja. Ja, fühle ich nicht, kann es beides gleichzeitig sein. Ja, das ist ein, also auch ich gebe mich hier bekannt als Schuldige. Die Begriffe benutzen wir in der Spiritualität sehr häufig, weil sie bestimmte Bedeutung schon seit zig Jahren haben und jeder weiß, was gemeint ist. Ich persönlich mag das gar nicht so sehr, benutze aber auch, weil jeder weiß, also in Reels zum Beispiel, wenn ich irgendwie nur 20 Sekunden Zeit habe, dann kann ich jetzt nicht anfangen, eigene Begriffe zu erfinden, dann weiß keiner, was ich will. Also benutze ich diese Schlagworte genauso wie jeder andere auch, also schuldig. Aber auf der anderen Seite versuche ich auch immer wieder darüber aufzuklären, dass es gar nicht um maskuline und feminine Energien geht, weil diese Zuordnung sehr archetypisch auch aus den letzten Jahrhunderten geprägt sind, sondern es geht mehr um fordernde und gebende Energien. Und das heißt, das hat eigentlich nichts mit dem Geschlecht zu tun. Also wenn ich sehr fordernd bin und sehr forcierend und sehr stark, das bin ich als Frau total. Ich bin total in dieser Energie drin, weil ich auch einfach gerne mache und Projekte erschaffe und tue und mache. Ja, und in dieser gebenden Energie, was kann man mehr als geben? Zum Beispiel ein Kind gebären ist ja auch etwas Gebendes. Das ist jetzt, ne? Denn deswegen sind diese Dinge eher so auf maskulin, feminin, aber eigentlich könnten wir sie auch umtaufen. Nur kann ich nicht allein die gesamte Szene verändern.
Dann der letzte Punkt ist, manifestieren klappt immer, wenn man nur halt daran glaubt.
Ja, weiß ich nicht. Ich glaube nur einfach, wenn man nicht dran glaubt und das sozusagen die Energie in den Äther schießt und dann das Ergebnis bekommt, dann wird man rückblickend nicht darauf kommen, dass es dadurch gekommen ist. Dementsprechend hat man niemals die Beweisbarkeit und das Ganze festigt sich nicht. Wenn jetzt jemand zuhört und sich denkt, na, ich bin ein bisschen skeptisch, aber ich bin auch eigentlich irgendwie interessiert, dann würde ich dir tatsächlich empfehlen, klein zu starten, weil das Ding ist, wir blockieren uns ja selbst. Komplett. Also es ist ja auch psychisch so, ne? Wenn ich jetzt totale Angst habe und oh Gott, blamiere ich mich bei dem Auftritt, blamiere ich mich, weil ich so hektisch, dass ich mir am Ende doch noch blamiere, weil ich so hektisch wurde, weil ich mir das selbst manifestiert habe, die selbsterfüllende Prophezeiung. So, das ist jetzt was ganz Psychisches. Aber so genauso funktioniert es energetisch. Wenn ich jetzt sage, ich will 1 Million, zauber mir mal 1 Million, dann sage ich, ja du, ich kann mir 1 Million noch nicht mal vorstellen, wie soll ich was erzeugen energetisch, wenn ich nicht mal glaube, dass es für mich realistisch ist. Fangen wir doch an mit 10 Euro. Ah, dann kommen die 10 Euro, finde ich die vielleicht auf der Straße oder gibt mir jemand Geld zurück. Ah, okay, kleiner Erfolg, ja, kann Zufall sein, ja, ist ja egal. Okay, warte, wir machen weiter mit 100. Oh, ich kriege eine Rückzahlung von 120, ey, das ist ja cool, weißt du. Also du glaubst immer mehr und dann wird es immer einfacher, weil du immer mehr im Fluss bist. Und dass du dich selbst austrickst, deine Blockaden zu umgehen, das ist so ein bisschen das leicht zu starten. Und das ist halt auch dieses ganze diese Thematik, die ich halt auch im zweiten Buch Fuck the Universe erkläre. Und das hilft. So kann man langsam beginnen und schauen, ob das vielleicht eine Methode ist, die das Leben bereichert. Wenn nicht, kannst du es ja immer noch sein lassen.
Viele Menschen wollen ja auch die Liebe manifestieren. Das ist ja, glaube ich, so mit das ja, genau, das wüsste. Das habe ich mich schon gefragt, weil da gibt es dann ja auch immer so ein bisschen, da scheinen sich die Geister, kann man eine spezifische Person?
Kann man alles. Kann man alles. Ja, okay. Aber willst du? Also ich sag immer so, das ist ein bisschen so, als ob du energetisch Stockholm-Syndrom erzeugen möchtest. Du gehst hin mit deiner magischen Knarre, sagst, du liebst mich jetzt oder ansonsten und dann nimmst du den mit. Dann denke ich, das ist keine Liebe, das ist Angst, Besessenheit, Zwang. Was karmisch dann auf dich zukommt, weil du den freien Willen eines expliziten Menschen manipulierst, wenn du an Energien glaubst, kannst du dir selber denken. Wenn du nicht dran glaubst, wieso machst du das überhaupt? Schließt sich ja irgendwie gegenseitig aus. Und dann sage ich immer, man kann schon Liebesrituale machen und Liebeszauber, Man kann seine Liebe zum Beispiel verstärken, wenn beide Parteien mit dem Zauber einverstanden sind, sich mehr aneinander zu binden, wie eine Eheschließung ja auch im Grunde nichts anderes ist in der physischen Welt. Das kann man machen. Man kann einen unbestimmten Liebeszauber wirken. Das heißt, man sagt dem Universum, das und das brauche ich, das und das suche ich, kannst du mir denjenigen schicken? Und dann schickt das Universum, im so, also ich nenne es immer Universum, manche sagen Göttlichkeit, andere sagen irgendwas anderes, aber dann schickt das Universum im Grunde jemanden, der dich auch in dem Moment braucht, wo er, ne, also wo es zusammen geschustert wird, damit es gerade passt und für beide bereichernd ist, ob das jetzt eine Lehrlinge im positiven oder negativen Sinne ist, wird sich dann herausstellen. Ne? Aber das ist wenigstens so, dass du keine Person explizit negativ beeinflusst. Wenn du aber jetzt sagst, ich möchte den Ludwig aus der Nebenklasse haben und ich will auch keinen anderen und den zwinge ich jetzt, ja, dann kann dir das auch richtig schön um die Ohren fliegen. Also so Sachen habe ich auch gemacht, aber dann, wenn du das nicht richtig kannst und keine Ahnung hast, dann hasst er dich nachher richtig ohne Grund, du weißt selber gar nicht warum oder er stalkt dich oder also es können schon extreme Dinge passieren, die richtig merkwürdig sind, wo du am Ende gar nicht verstehst, woher das kommt. Und da würde ich tatsächlich dann lieber sagen, verzichte drauf, weil macht keine Freude.
Was würdest du sagen, wie viel Prozent von deiner Identität ist das Hexendasein? Oder bist du 100% Hexe?
Nee, ich bin ja ganz viel. In allererster Linie bin ich eigentlich sogar tatsächlich Künstlerin. Also ich war ja Make-up-Artist, ich habe damals auch Cosplay gemacht, so ganz, ganz früher und habe geschneidert und habe ganz viel Kreatives gemacht, ich zeichne ganz, ganz viel. Ich zeichne ja auch die Seelentiere von Menschen und sowas. Das ist so ein bisschen auch meine spirituelle Praktik mit übernehmen könnt, tatsächlich, ist ganz schön, will auch irgendwann mal einen Comic rausbringen. Also tatsächlich mehr Künstlerin, dann kommt ich als Mensch mit den Leuten um mich herum, also my vibe attracts my tribe, also ich identifiziere mich natürlich sehr über die Menschen um mich herum und wenn die toll sind, dann denke ich, boah, ich bin toll, also ist ja auch so, man sieht immer das an, was man verdient hat, in dem Sinne, wenn man da Arbeit reinsteckt, wenn man noch zu Hause wohnt, die Eltern scheiße sind, ist das jetzt mal nicht impliziert, aber wenn man so seine eigene Auswahl treffen kann, dann sind die Menschen, mit denen du dich umgibst, sind ein Abbild deiner selbst. Und genau danach würde ich sagen, kommt, glaube ich, erst mein Glaube für meine Wichtigkeit.
Wie ist es für dich, wenn du mit KlientInnen arbeitest, ist das immer ähnlich oder ist das auch manchmal total anders? Genau, würdest du mit Leuten arbeiten, also jetzt, du hattest ja auch gesagt, du arbeitest nicht mit Leuten, wo du sagst auf jeden Fall, okay, die müssen da eher eine Therapie machen, als jetzt irgendwie dich als Hexe konsultieren. Aber wie ist das so generell mit SkeptikerInnen? Deine FreundInnen kennen das ja vielleicht dann so, aber es kommen ja auch manchmal Leute wirklich zu dir, die sagen, ich glaube daran gar nicht, aber ich will jetzt, dass du mich
Tatsächlich nicht. Also ich glaube, es liegt aber auch an meiner Art zu kommunizieren. Ich habe eigentlich, also es gibt ab und zu ein paar Leute, die sind so ein bisschen trocken und nach dem Motto, ja, zeig mal, dass du hier was kannst, ne? Dann denke ich mir, ich bin nicht dafür da, um dir was zu beweisen, aber du hast jetzt bezahlt. Also ja, ist okay, also ich mache, was ich mache, so. Und hatte aber tatsächlich eigentlich dahingehend noch nie eine schlechte Erfahrung, dass ich irgendwie danach irgendwie jemand beschwert hätte. Also ich sage, eigentlich nur positives Feedback. Also das ist ja auch das Ding, was mich irgendwie am Treiben hält, weil man muss sagen, ich bekomme ja auch, das will man jetzt nicht unterschätzen, ich bin eine sehr sensible Seele, so. Jetzt wirklich sehr tough, muss ich auch, weil ich bin im Internet, ja. Aber Leute, was Leute teilweise abziehen für eine Scheiße, nur für ein paar Klicks, das kannst du dir nicht ausdenken, was die erzählen, wo du denkst, ich rede seit 3 Jahren vom Gegenteil und du sagst jetzt, das und das würde ich tun, obwohl ich es nie getan habe. Also was ist los mit euch? Und dann glauben das alle Leute, weil es überprüft ja keiner mehr was. Und irgendeinen Sündenbock zu haben, ist ja immer so geil, weil dann kann man sich so gut fühlen, dass jemand anders der Böse ist, man ist selber der Gute. Und dann denke ich mir, oh mein Gott, das ist nicht meine Mentalität. Ne? Und dann denke ich, bin ich da teilweise auch echt dran zerbrochen. Aber was mich wirklich weitermachen lässt, sind diese Menschen, die mir noch nach einem halben Jahr später schreiben, ey, du hast mein Leben verändert, ich habe meinen Traumberuf, ich habe den Mann meines Lebens kennengelernt, ich reise durch die Welt oder ich mache jetzt genau das, was ich will, ohne dich hätte ich das nicht geschafft oder deine Bücher haben mich so inspiriert. Also ich kriege ja am Tag wirklich so viele Nachrichten, dass selbst auch die Leute in meinem Umfeld, die nicht dran glauben, sagen, es ist scheißegal, was du da machst, mach es einfach weiter, denn das, was du tust, hilft den Leuten. Und dann ist es ja egal, warum es wirkt, wie es funktioniert. Und wenn ich einfach in einer Stunde die krasseste Psychotherapeutin ever bin anscheinend, die dann mit ein paar Sätzen und ein bisschen wuh, was die Leute meinen, ja, nur ein bisschen Energie, aber die ja nicht existiert, den Leuten helfen, dann sei es drum. Ist doch egal, am Ende des Tages habe ich den Leuten geholfen. Und ich glaube, das ist doch das Wichtigste. So, und das ist das, woran ich mich auch festhalte, dass es vielleicht nicht erklärbar ist und dass ich auch nicht komplett ausschließe, dass ich mit allem falsch liegen könnte. Schließe ich nicht aus, ich weiß es nicht. Ich glaube daran mit fester Überzeugung und ich hoffe, dass es so ist. Aber das Wichtigste ist, dass ich sehe, wie ich den Leuten helfe und dass mir das Kraft gibt, das weiterzumachen, egal was die Leute über mich behaupten.
Also würdest du auch sagen, dass es so was wie Hilfe zur Selbsthilfe am Ende ist, ne? Wenn man selber dran glaubt, dann ich helfe ja nur mir selber durch dein Anleiten quasi.
Genau. Also, ja, kann ja sein, dass ich gar keine Kräfte besitze, dass Energie nicht existieren und dass ich einfach nur anscheinend mit den Leuten rede und das schon so viel in denen bewirkt, dass danach ihr Leben verändert wird. ey, dann sei es drum. Aber dann hilft das doch trotzdem. Dann ist das doch trotzdem sein Geld wert. Und dann ist es doch trotzdem gut, dass ich das tue. Also so von der Logik her sehe ich auch darin kein Problem. Selbst wenn das alles nur Placebo ist, bin ich ein scheiß guter Placebo-Effekt.
Ja, dann kommen wir schon gern Ende. Gibt es etwas, was du dir von der Gesellschaft noch wünschst in Bezug auf die spirituellen Themen? Oder auch vielleicht Wünsche, die du gegenüber deiner eigenen Community hast?
Ich würde mir in unserer eigenen Community tatsächlich wünschen, dass wir, wenn wir schon, ja, eher ausgegrenzt werden von der allgemeinen Gesellschaft, dass wir mehr zusammenrücken und zusammenhalten und nicht anfangen, uns wegen Kleinigkeiten den Kopf einzuschlagen, wie dieses Wort definiert wird oder wer sich so und so nennen darf. Und diese ganze noch Separierung innerhalb der Szene finde ich persönlich lächerlich und unnötig und zeigt mir immer so ein bisschen ungeheiltes Ego. Und eigentlich geht man ja in die Spiritualität, um das zu heilen. Irgendwie ist das ja die Prämisse. Da würde ich mir wünschen, dass wir mehr zusammenrücken und uns auch mehr gönnen. Gerade weil es sind sehr viele Frauen in dieser Szene und Frauen neigen dazu, sehr missgünstig gegenüber einander zu sein, weil wir immer das Gefühl haben durch das Patriarchat, dass nicht genug Platz für uns da ist. Und gerade in der Hexenschaft, Hexenschwestern nennt man das ja auch oft, ist es schön, sich die Hand zu reichen, zu zeigen, hey, wir Frauen sind ein tolles Geschlecht und es kann wundervoll sein, eine Frau zu sein und sich zu helfen, zu unterstützen, so wie es die Männer ja auch tagtäglich immer tun, sich die Hand reichen, sich gegenseitig Jobs zuschustern, selbst wenn sie sich nicht mögen, aber quid pro quo. So, also, dass wir das auch ein bisschen zelebrieren, so dieses Gemeinschaftliche, in dem Punkt in der Weiblichkeit. Und ansonsten so von der Gesellschaft her würde ich einfach mal die Frage in den Raum werfen, gibt es wirklich nichts, an das du glaubst? Wo gehen die Liebsten hin, wenn sie sterben? Wo gehst du hin, wenn du stirbst? Und was ist dieses komische Gefühl, wenn jemand den Raum betritt und du merkst, irgendwas stimmt mit dem nicht? Und ein paar Tage später oder Wochen, wo es keinem anderen aufgefallen ist, bewahrheitet sich genau dein Gefühl, obwohl es keinen Grund dafür gab, dass du es hast. Diese Dinge, diese Kleinigkeiten, oder du denkst an jemanden und der ruft an. Oder die Uhr bleibt stehen an einem besonderen Moment. Vielleicht wird jemand geboren oder ist gerade verstorben. Und all diese kleinen Zufälle, die sich vielleicht häufen und am Ende des Tages gar keine Zufälle mehr sein können, weil sie doch irgendwo eine kleine Systematik haben.
Schönes Ende. Denk mal drüber nach. Vielen, vielen lieben Dank, Shisha, dass du da warst.
Gerne.
Und über dein Hexendasein mit mir gesprochen hast.
Das war mir eine Ehre.
Als Hexe hat es Shisha nicht immer leicht, wenn es darum geht, wie die Gesellschaft sie wahrnimmt. Denn Hexerei und Esoterik werden oft vermischt und auch dem rechten Spektrum zugeordnet. Was ich aus dem Gespräch aber vor allem mitnehme, ist der starke moralische Kompass, mit dem sie als Hexe praktiziert. Shisha geht es darum, das seelische Leiden einer Person zu behandeln, ist sich aber auch gewiss darüber, dass nicht alles mit einem Zauberspruch getan ist. Für psychische und physische Leiden sieht sie immer noch Therapeutinnen und Ärztinnen an erster Stelle. Ich finde es auch wichtig, dass man seinen Glauben frei ausleben kann und wenn man möchte, dafür auch die Beratung durch eine Hexe in Frage kommen kann. Trotzdem sollte man nicht vergessen, Kosten und mögliche Praktiken zu hinterfragen, um einen differenzierten Umgang mit der eigenen Spiritualität zu gewinnen. Vielen Dank nochmal für das spannende Gespräch, liebe Shisha, und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören.
Wie wir fühlen. Ein Podcast der Funky Jugendredaktion. Produktion und Redaktion: Nele Heimann und Nina Sabo. Schnitt und Sound: Markus Klose, Max Wiegand, Nele Heimann und Nina Sabo.